Guten Morgen und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Guten Morgen passt dahingehend, weil wir jetzt schon wieder nach Mitternacht haben. Wir haben jetzt so genau genommen den 6. November, aber die Sitzung, die wir jetzt besprechen, fand am 5. November statt. Das ist die 18. Folge. Heute ist auch Felix wieder dabei, der war bei der letzten Folge nicht in Deutschland. Hallo Felix.
Hallo, hallo, ich bin wieder dabei. Ich freue mich, da zu sein.
Genau, und mein Name ist Jonas Schönfelder. Heute waren zwei Zeugen vor Ort, also drei waren geladen, zwei Zeugen wurden auch angehört. Felix, wer war das?
Genau, das war der Kurt Graulich, der lang erwartete Vertrauensperson, die ihren Bericht zur Einsicht in die Selektorenliste geben wollte und auch heute gegeben hat, nachdem vorher schon der öffentliche Bericht erschienen ist für alle. Und der zweite Zeuge ist Dr. W.A., ein Jurist aus dem BND, zu dem später mehr. Der dritte Zeuge, dem wurde gar nicht mehr gehört, zu dem können wir heute so nichts mehr sagen. Und heute Morgen ging es los mit einer Beratungssitzung, die nicht öffentlich ist, und gegen 11 Uhr, 11, halb 12, wurde diese beendet. Es gab Statements vor der Presse und die hat der Jonas für uns in einer Collage zusammengeschnitten.
Meine Damen und Herren, wir haben heute die unabhängige Vertrauensperson Kurt Graulich bei uns im Untersuchungsausschuss.
Es ist kein großes Geheimnis. Wir haben diesen Sonderermittler, diese in Anführungsstrichen Vertrauensperson als Opposition nicht gewollt. Wir halten sie für ein illegitimes Konstrukt sui generis der Bundesregierung.
Wir haben Kurt Graulich beauftragt, für den Untersuchungsausschuss die berühmten Selektorenlisten zu sichten. Das ist jetzt nach einer sehr intensiven Arbeit erfolgt und er hat einen Bericht vorgelegt, den ich in jeder Hinsicht als unabhängig bewerte und den ich auch als fachlich fundiert bewerte. Wir haben aufgrund des Berichtes und auch aufgrund zahlreicher Gespräche mit Herrn Graulich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir jetzt hier teilweise gemutmaßt wird, dass hier Einfluss auf ihn ausgeübt wurde, sondern er ist tatsächlich eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson gewesen.
Das Gutachten ist eine bestellte Auftragsarbeit für die Bundesregierung. Wenn wir dieses Beweismittel in der Hand hätten, dann wäre die Prüfung anders ausgefallen als jetzt durch die Selbstevaluation durch die Bundesregierung. Und diese Kontrolle durch das Parlament steht bis heute aus. Und deswegen klagen wir ja auch in Karlsruhe auf Herausgabe der Selektorenliste. Und wir sind auch nach dem heutigen Tag noch einiges zuversichtlicher, dass wir dort Recht bekommen.
Wir sind mit diesem Bericht ein ganzes Stück weit vor allen Dingen jetzt weitergekommen. Wir haben jetzt ein sehr schnelles Ergebnis. Wir müssen festhalten, wir haben sicherlich nicht einzelne Selektoren im Klartext. Wir haben keine E-Mails konkret gesehen. Aber ich sage auch noch mal, für meine politische Bewertung, welche Konsequenzen diese Affäre haben muss, ist das auch nicht erforderlich. Sondern für mich ist ausreichend, wenn ich über die Qualität und die Quantität einzelner Selektoren typologisch informiert bin. Das bin ich jetzt aufgrund dieses Berichtes und ich verspreche mir auch aufgrund der mündlichen Vernehmung von Herrn Graulich gleich nochmal aufgrund der mündlichen Befragung tiefergehende Erkenntnisse.
Wie will ich aus einem Pool von 40.000 ausselektierten Begriffen, herausgenommenen Begriffen, Rückschlüsse über die Funktionalität des Systems von 14 Millionen Selektoren ziehen? Das ist schlicht unmöglich.
Dieser Bericht hat schon wesentliche Kritikpunkte zum Gegenstand. Einmal kritisiert er, dass deutsches Interesse nicht hinreichend definiert ist, dass nicht klar ist, auch im BND nicht, was deutsche Interessen sind. Er berichtet in seinem Abschlussbericht, dass 68,7% der abgelehnten Selektoren Regierungsstellen von EU-Staaten betrafen. Das ist eine Zahl, die sicherlich so nicht toleriert werden darf. 86,9% dieser Selektoren waren über einen längeren Zeitraum eingesteuert, über 100 Tage. Im Ergebnis werden wir wohl sagen können, dass bis 2013 die Selektoren nur punktuell, situativ, haben uns die Zeugen gesagt, aus dem gesamten Pool der Selektoren herausgenommen worden sind, also auch längere Zeit eingestreut waren.
Der Bericht von Kurt Graulich zeigt innerhalb des Bundesnachrichtendienstes und innerhalb des deutschen Kontrollgefüges der Nachrichtendienste erhebliche Mängel auf. erhebliche schwerwiegende Organisationsmängel innerhalb des BND beim Umgang mit Selektoren, in einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen sogar, das kann man so sagen, schwerstes Organisationsversagen. Und das führt insgesamt dazu, dass die Geschichte, die uns hier von Anfang an von Seiten des BND erzählt worden ist, dass der Umgang mit den Selektoren ganz toll und prima laufe, dass sich das in einigen Bereichen jetzt ziemlich im Gegenteil darstellt.
Der Umstand, dass wir selbst nicht erfahren, welche Begriffe auf diesen Selektorenlisten, den aussortierten Begriffen steht, führt dazu, dass wir eben nicht einschätzen können, was hier genau passiert ist, welche Unternehmen, welche Personen, ob zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auf diesen Selektoren standen, ob NGOs abgehört werden sollten oder ob der BND daran interessiert war, Selektoren für NGOs herauszufiltern. All das können wir nicht beurteilen, obwohl es klipp und klar in unserem Untersuchungsauftrag liegt. Und das zeigt schon, dass das hier heute keine Ersatzvornahme sein kann.
Vielleicht noch ein Satz zu den Beschlüssen, die wir jetzt in der Beratungssitzung gefasst haben. Wir haben auf der Grundlage, dass Herr Snowden als Zeuge beschlossen worden ist für den 12. November, ihn jetzt noch mal geladen. Er wird dort im Rahmen einer audiovisuellen Vernehmung nach der Strafprozessordnung hier als Zeuge vernommen werden, und wir haben jetzt die Bundesregierung gebeten, hier alle Vorbereitungen zu treffen. Wir haben ihn nicht nur in Bezug auf seine Zeugeneigenschaft hier geladen, wir haben auch gesagt, dass alternativ eine Vernehmung als Sachverständiger in Betracht kommen sollte, sollte er aufgrund seiner Rechtsbeistände zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht eine Zeugeneinvernahme vor dem Untersuchungsausschuss des deutschen Parlaments in irgendeine Strategie nicht hineinpassen würde.
Ein Wort zu Snowden. Eben in der Beratungssitzung haben sich wieder traurige Szenen abgespielt. Die Große Koalition ist darum bemüht, durch irgendwelche absurden Konstrukte die Vernehmung von Snowden hier in Berlin zu verhindern. Das ist ein unwürdiges Schauspiel, auch und gerade von der SPD. Wenn man den Willy-Brandt-Preis an Sarah Harrison vergibt für besonderen politischen Mut, selbst aber überhaupt keinen politischen Mut hat, dann ist das ein PR-Gag und der Sache an sich unwürdig.
Wir haben um eine Stellungnahme gebeten, inwieweit Herr Snowden in Deutschland einen Auslieferungsschutz genießen könnte, weil ihm politische Strafverfolgung in den USA droht. Das Justizministerium hat uns vor Monaten geschrieben, sie seien in der Prüfung. Wir haben heute nachgefragt, wie es denn aussieht, wie das Ergebnis der Prüfung ausgefallen ist. Antwort: Na, wir prüfen weiter. Auf die Frage, wie lange das denn noch dauern wird, das wissen wir nicht. Jetzt kann man sagen, das ist einfach nur ein bisschen Missachtung des Parlaments. Aber wenn man es ganz genau nimmt, die Bundesregierung hat eine Amtshilfeverpflichtung aus dem Grundgesetz gegenüber dem Untersuchungsausschuss. Und wenn man uns über Monate zentrale Fragen, die hier zu einer Beweisaufnahme führen sollen, nicht gibt, dann ist es tatsächlich eine Sabotage hier des gesamten parlamentarischen Prozederes. Und das werden wir an der Stelle auch nicht weiter so akzeptieren.
Das waren die Martina Renner, Obfrau der linken Fraktion, dann Konstantin von Notz, Obmann der grünen Fraktion, Patrick Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses, und Christian Fliesek, Obmann der SPD-Fraktion. Bevor wir jetzt in die Auswertungsrunde gehen, erstmal stellen wir uns alle vor. Also Felix und ich, wir haben uns ja schon vorgestellt, jetzt wollen wir erstmal die Runde vorstellen. Da haben wir zum einen zu meiner Linken den Cebas.
Ja, schönen guten Morgen, ich bin der Cebas vom Chaos Computer Club Berlin und versuche hier ein wenig Licht ins dunkle technische Verständnis zu bringen.
Daniel Lücking, Online-Journalist aus Berlin, und ich friere gerade.
Stella Schiftig, und ich bin Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
Der Wetterfrosch, auch aus dem netzpolitischen Umfeld und immer mal wieder Beobachter dabei. Guten Morgen.
Herzliches Hallo an Wetter. Du bist gerade angesprungen für die Anna. Anna hat heute den ganzen Tag wieder fleißig Liveblog geschrieben, ist fix und fertig und hat sich gerade nach 0 Uhr jetzt mal verabschiedet. Und wir freuen uns, dass du einspringst und vielleicht ein bisschen auch ihren Posten übernimmst heute und ein paar Eindrücke schildern kannst.
Bevor wir jetzt dann gleich in die Auswertungsrunde einsteigen, würde ich gerne nochmal so kurz die technischen Grundlagen klären oder generell, worum es überhaupt geht. Ich versuche das einfach mal und ihr könnt auch gerne sonst einhaken, wenn ihr sagt, da fehlt was. Also grundsätzlich jetzt bei dieser Selektorenprüfung, die jetzt der Kurt Graulich gemacht hat, da war es erstmal ein Selektor. Also ein Selektor ist quasi ein Suchbegriff und in diesem Fall geht es um Selektoren, die die NSA an den BND übergeben hat sozusagen. Der BND hat die in die Systeme eingespeist und die sollten dann auf erfassten Datenverkehr per Satellit, das geschah in Bad Aibling, dort wurden diese Selektoren eingesetzt. Und dann gab es eben im Laufe dieses Untersuchungsausschusses, ist dann irgendwann rausgekommen, dass da wohl Selektoren dabei sind, also die NSA hat Selektoren eingespeist, die gegen deutsche Interessen die deutschen Interessen zuwiderlaufen, also zum Beispiel Selektoren, die Firmen wie Eurocopter oder EADS betreffen und das sind ja europäische Unternehmen, an denen Deutschland auch beteiligt ist. Und dann gab es eben so im Frühjahr ein großes Gerangel, wie jetzt, also ob jetzt der Ausschuss diese Selektorenliste mit den etwa 40.000 abgelehnten Selektoren zu sehen bekommt und das Bundeskanzleramt hat dann letztlich gesagt, das wird nicht so geschehen und der Ausschuss, wo auch die Große Koalition eine Mehrheit hat, hat dann dafür sich entschieden, einen Sonderermittler oder eine Vertrauensperson, wie man es auch nennen möchte, einzusetzen und zwar Kurt Graulich, der früher Richter am Bundesverwaltungsgericht war. Genau, was ist ein Selektor? Das ist also ein Suchbegriff, das kann sowas sein wie eine E-Mail-Adresse, wie eine E-Mail, also eine Gerätekennung vom Smartphone oder vom Handy. Das kann eine Telefonnummer sein.
Bevor wir uns da in Details vertiefen, sollten wir uns, glaube ich, erstmal nochmal bewusst machen, dass von Anfang an der Ausschuss natürlich alle Selektoren sehen wollte, die NSA eingespeist hat. Und dann wurde ein Kurt Graulich eingesetzt, weil man den Ausschuss das ja nicht anvertrauen wollte. Und der hat aber auch nur die abgelehnten Selektoren eben zu Gesicht bekommen. Und das waren eben diese 40.000 und zwar von einer viel größeren Zahl sozusagen vorher die Rede, wo es oder auch immer noch im Raum steht und der Ausschuss immer noch diese einsehen will. Also nicht nur die 40.000, sondern auch alle, die überhaupt eingespielt wurden. Weil es geht ja auch letztlich in der Prüfung darum, ob jetzt so eine deutsche Ausfilterung zum Beispiel gut funktioniert hat. Und das kann man natürlich schwierig daran bemessen, was irgendwie wenn man nicht die Menge dessen sieht, was übrig geblieben ist.
Genau, richtig. Zu diesen Listen wollte ich jetzt auch nochmal kommen. Also wir haben eben diese Auswertung oder diese Prüfung durch den Sonderermittler Kurt Graulich und wie du schon richtig sagst, es gibt eben eine sehr große Anzahl von Selektoren und zwar insgesamt sind das wohl, glaube ich, 13 oder 14 Millionen steht da als Zahl im Raum und es ging jetzt, wie gesagt, bei dieser Prüfung nur um die abgelehnten Selektoren und da gab es drei Listen. Da gab es zum einen die 2005er-Liste und die ist nach dem Jahr benannt sozusagen, in dem sie erstellt wurde. Und zwar ist eben 2005 einem BND-Mitarbeiter aufgefallen, dass da eben diese bestimmten Selektoren im System aktiv sind, die eben Unternehmen wie EADS und Eurocopter als Ziel haben. Und das waren eben etwa 73 Selektoren. Dann gibt es die sogenannte 2000er-Liste, die ist wiederum nach der Anzahl der Selektoren benannt, das sind also annähernd 2000 Selektoren und die ist dem BND im August 2013 aufgefallen, also zum Zeitpunkt der Snowden-Enthüllungen, da hat der BND sich die Selektoren mal ein bisschen genauer angeschaut und dann ist aufgefallen, oh, da sind ja Selektoren, die gegen deutsche Interessen verstoßen. Und dann gibt es die sogenannte 40.000er-Liste, das ist sozusagen die gesamte aktuelle Ablehnungsliste und die umfasst eben knapp 40.000 Selektoren, also um es genau zu sagen, sind es 39.082 Selektoren und das ist sozusagen diese Liste, die auch die beiden vorigen Listen enthält und die hat der Kurt Graulich sich angeschaut. Und eine technische Sache, die ich jetzt noch erklären will, bevor wir dann in die inhaltliche Auswertung gehen, ist das Filterungssystem, weil das muss man sich, glaube ich, auch mal ein bisschen vor Augen führen, wie diese Selektoren sozusagen beim BND geprüft werden. Und da gibt es eben ein Filterungssystem namens DAFIS, das steht für Datenfilterungssystem. Und das hat drei Stufen. Und die erste Stufe ist sozusagen eine negative G10-Filterung. Das heißt, da werden bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel bei der Telefonnummer die Länderkennung +49 oder bei einer E-Mail-Adresse die topleveldomain.de oder .berlin, als Beispiel, werden da eben direkt rausgefiltert. Dann als zweite Filterstufe gibt es dann eine G10-Positivliste, das heißt Deutsche, die zum Beispiel im Ausland wohnen, aber trotzdem natürlich deutsche Grundrechte
genießen.
Grundrechtsschutz genießen, genau. Die werden dadurch geschützt, die müssen allerdings auf dieser Positivliste sein. Und da ist natürlich klar, dass da auch längst nicht alle drauf sein können, die da vielleicht von betroffen sind. Und als dritte Filterungsstufe gibt es dann eben diese sogenannten deutschen Interessen, wo es dann auch wieder sehr schwierig ist, da irgendwie eine Definition zu finden, aber irgendwie wird da irgendwie gefiltert nach Dingen, die eben deutsche Interessen sein könnten und die NSA nicht bekommen soll. Damit werden eben die Selektoren, wenn sie eingespielt sind, ins System geprüft und dann werden die Inhalte, die mit diesen Selektoren dann erfasst werden, bevor sie an die NSA zurückgehen, diese Inhalte, werden die nochmal mit diesem DAFIS-Filterungssystem gefiltert.
Zur technischen Grundlage würde ich vielleicht noch ergänzen, dass ja, und das würde ich mir auch vorher nochmal in die Runde stellen, Metadaten ja unabhängig davon nochmal anders betrachtet wurden. Also sozusagen, wir sprechen zum einen von Selektoren, die erstmal angereicht werden, die geguckt werden, welche möchte man nicht scharf schalten, und dann geht es um die erfassten Inhalte, die zurückgeleitet werden, aber unabhängig von diesem Vorgang gibt es wohl immer noch den Vorgang des Umgangs mit Metadaten als solchen, also den Informationen, die sozusagen die Rahmendaten von wem an wem, wo dann auch so der E-Mail sozusagen Absender, Empfänger dran steht, aber nicht der Inhalt der E-Mail, und dass solche Daten allerdings auch unabhängig eben von der ganzen Selektorprüfung auch noch weitergereicht werden.
Es sind also erstmal grundsätzlich alle Kommunikationsdaten erfasst worden und dann im Nachhinein ist eine Filterung erfolgt, wo dann gewisse Kriterien halt aktiv oder inaktiv gesetzt wurden, um eine Auswertungsverfahren und eine Weitergabe an die NSA oder eine Datenweitergabe an die NSA aufzubereiten.
So, und Herr Graulich kam dann heute um 13 Uhr in den Saal zur Anhörung. Das Ganze lief bis 20 Uhr und um 17 Uhr gab es eine Pause, eine Zwangspause, eine Stunde. Es gab namentlich Abstimmungen im Reichstag, im Bundestagsgebäude. Und in dieser Pause hatten die Abgeordneten aber auch Zeit für erneute Statements vor der Presse, nachdem sie Herrn Graulich bereits gehört haben. Und da steigen wir jetzt mal ein in die von uns zusammengefassten und gekürzten Aussagen. Und hierzu hören wir zuerst Konstantin von Notz, den Obmann der Grünen.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute hier eine denkwürdige Sitzung erlebt. Versprochen wurde uns das Gutachten einer unabhängigen Vertrauensperson. Wir haben kein Gutachten bekommen, sondern einen behördlichen Bericht aus dem Bundesnachrichtendienst. Herr Graulich hat diesen verfasst, umgeben von BND-Mitarbeitern, mit BND-Juristen, mit Zeugen, die wir hier gehört haben. Und das ist eine Falschetikettierung. Wenn Herr Graulich das Vertrauen genießt, dann das eben des Bundesnachrichtendienstes, nicht aber das Vertrauen des Parlaments hier. Und das ist insofern ein ganz erheblicher Mangel im Hinblick auf das Aufklärungsinteresse dieses Untersuchungsausschusses. Der Bericht ist insofern auch schädlich, weil dort Sachverhalte falsch, das heißt aus BND-Sicht dargestellt sind, wie sie hier in Zeugenaussagen und auch in Aussagen des Präsidenten Schindler sich nachweislich nicht abgespielt haben. Und die Ausführungen zu den Selektoren selbst sind irreführend. Es gibt Tabellen, da steht, dass Grundrechtsträger im EU-Ausland null Selektoren vorhanden gewesen wären. Tatsächlich ist es so, dass bei dieser 40.000er-Liste eine Vielzahl von Selektoren war, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Insofern weiß man nicht, wer davon betroffen war. Und woran der Gesamtbericht krankt, das ist eben, dass man die 14 Millionen Selektoren, die der BND einfach gesteuert hat, über Jahre gesteuert hat und wo die Filtermechanismen nicht gegriffen hat, auch die konnte man schon 2013 nicht zuordnen und ganz offensichtlich hat Herr Graulich sie auch nicht zugeordnet. Und da liegt sozusagen des Pudels Kern. Es steht im Raum, dass hier eben millionenfacher Grundrechtsverletzungen eine Rolle gespielt hat, weil man eben nicht überprüft hat, was eigentlich mit diesen amerikanischen Selektoren genau passiert ist. Die Geschichte, die man jetzt aus den Medien erfährt im Hinblick auf die deutschen Selektoren, lässt erahnen, dass da viele Dinge im Argen liegen. Und insofern hat uns dieser Bericht hier nicht weitergeholfen, vielleicht nur insofern, als dass wir ermessen können, wie gigantisch der Schmutzhaufen unter dem Teppich des Bundesnachrichtendienstes ist. Das Problem ist, ein unabhängiger Gutachter hätte sich nicht in die BND-Zentrale umgeben von BND-Mitarbeitern setzen dürfen und dann unter Orchestrierung des Bundeskanzleramts einen solchen Bericht verfassen. Wir haben in diesem Bericht Abschnitte, die aus alten BND-internen Gutachten 1:1 abgekupfert sind, ohne dass das gekennzeichnet wäre. Das kann man einfach nicht als ein unabhängiges Gutachten bezeichnen.
Nach diesem Statement hören wir jetzt ein Statement von Nina Wagen, der Obfrau der CDU. Sie vertritt, ich denke, nicht nur ihre Position, sondern auch das der Großen Koalition, denn diese hatte nämlich damals auf Vorschlag des Bundeskanzleramts den Herrn Graulich mehrheitlich als Vertrauensperson bestimmt, über die Opposition hinweg, weil sie einfach mit den Mehrheiten der Großen Koalition nicht konkurrieren kann. Und sie schätzt den Bericht und die Inhalte und den Herrn Graulich wie folgt ein.
Zunächst darf ich zum Verfahren insgesamt feststellen, dass wir hier ein sehr schnelles Ergebnis bekommen haben, mit dem gewählten Verfahren die Selektorenlisten durch eine unabhängige sachverständige Vertrauensperson einsehen zu lassen. Ich glaube, auf anderem Wege hätten wir diese Schnelligkeit nicht erreicht und vor allem nicht dieses transparente und der Öffentlichkeit zugängliche Ergebnis in Form eines offenen Gutachtens, das doch sehr umfangreich und dezidiert zu den genannten Fragestellungen auch Stellung nimmt. Die von der Opposition im Vorfeld erhobenen Vorwürfe, es handelt sich bei Herrn Dr. Graulich nicht um einen unabhängigen Sachverständigen, haben in der Befragung nicht verfangen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es sich doch um einen unabhängigen Kopf handelt. Er hat klargemacht, dass er jederzeit Herrschaft über sein Gutachten hatte und in dem Gutachten diese Dinge festgehalten sind, die auch er dort festgehalten haben möchte. Die wichtigsten Feststellungen bzw. Handlungsempfehlungen, die sich aus dem Bericht von Herrn Graulich und jetzt auch eben aus seiner sachverständigen Einvernahme ergeben, sind aus meiner Sicht, dass man die Filtertechnik, die Filterungssysteme dadurch stärken muss, indem man dort mehr Personal einsetzt, um vor allem die zweite und die dritte Stufe des DAFIS-Filters aufzubauen, indem man dort Suchbegriffe einstellt, die dort dann am Ende auch die unzulässigen Selektoren herausfiltern und zum Zweiten, dass man darauf achtet, dass in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst man die Dinge, die nachrichtentechnisch verwendet werden, nämlich Selektoren, auch vollumfänglich versteht. Es wurde ja festgestellt, dass es Begründungen für einzelne Selektoren gab, die der BND jedoch nicht lesen konnte. Und sowas muss in Zukunft in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst natürlich sichergestellt sein, dass die Dinge, die eingesetzt werden, auch vollumfänglich vom BND verstanden werden können. Ansonsten hat er sich ja auch dezidiert zu rechtlichen Fragestellungen Gedanken gemacht. Es hat sich auch dadurch ergeben, dass er ein unabhängiger Sachverständiger ist, indem er selbst sich eine eigene Meinung gebildet hat. Er hat sich mit der BND-Rechtsauffassung auseinandergesetzt, mit den ansonsten im Streit stehenden Theorien und hat sich eine eigene Meinung gebildet. Und auch dadurch ergibt sich aus meiner Sicht, dass er unabhängig an die Gutachtenserstellung herangegangen ist. Im Ergebnis ist für uns die parlamentarische Kontrolle über die Nachrichtendienste personell weiter zu stärken und sind Klarstellungen an den Befugnisnormen des BND auch vorzunehmen. Klarstellung heißt aber in dem Fall für uns nicht eine Begrenzung, sondern lediglich klarstellende Regelungen. Ich glaube, er hat sich sehr umfangreich mit den Selektoren befasst. Er hat es sehr detailliert auch aufgeschlüsselt, welche Listen es gibt, welche Selektoren es gibt, welche Selektorentypen es gibt. Er hat ja auch als letzten Satz vorhin noch gesagt, dass man, wenn man die Selektoren, sage ich mal, ungeschützt sehen würde, es auch aus seiner Sicht zu keiner anderen Bewertung kommen würde.
Ganz anders sieht das jetzt Frau Martina Rinner, die Obfrau der Linken. Sie erklärt, warum sie stellvertretend für die Opposition weiter an der gemeinsamen Klage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht festhält und warum sie den Bericht und Herrn Graulich lediglich als Mittelsmann in der Sache sieht, um den Interessen des Bundeskanzleramtes zu entsprechen. Da hören wir jetzt einmal rein.
Nach der heutigen Einvernahme des Sachverständigen Graulich bleiben wir bei dem Fazit, das wir auch heute Morgen schon gezogen haben. Dieses als unabhängig bezeichnete Gutachten erfüllt in keiner Art und Weise die Voraussetzungen, hier für die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses tauglich zu sein. Wenn man so will, hat sich Herr Graulich heute, und das ist bedauerlich für seine Person, zum Durchleiter der BND-Meinung hat machen lassen und jegliche Sorgfaltspflicht auch in der Abfassung seines Gutachtens vermissen lassen. Dazu hätte gehört, dass er nicht nur die Zeugenvernehmungen zu den Selektoren, die wir hier durchgeführt haben, im Vorfeld zur Kenntnis nimmt, sondern eben auch kontroverse Rechtsauffassungen zur BND-Praxis im Vorfeld sich aneignet. Aber er hat das Gegenteil durchgeführt. Er hat nicht nur sich von BND-Mitarbeitern Textteile anfertigen lassen, sondern eben auch an zentralen Stellen tatsächlich seinen Auftrag verlassen. Er sollte uns nämlich mitteilen, so wollte es wenigstens der Teil der Untersuchungsausschussmitglieder, die den Auftrag formuliert haben, ob in den Selektorenlisten der NSE es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Dazu gibt es aber keine Auskunft. Und wie wir vorhin erfahren haben, konnte er dies auch gar nicht prüfen, weil er außerhalb der E-Mail-Adressen überhaupt keine Kenntnis dazu hat, welche Personen, Institutionen oder Unternehmen tatsächlich durch die NSE-Spionageziele ins Visier geraten sind. Und deswegen ist das ein Gutachten, was man zu Recht tatsächlich als behördlichen Bericht bezeichnen muss des Bundesnachrichtendienstes und nicht als unabhängige sachverständige Stellungnahme. Und deswegen bleiben wir bei unserem Klagebegehr auch in Karlsruhe und hoffen, dass dort entsprechend unserem Antrag auch entschieden wird.
So, dann herzlich willkommen zurück zur Auswertungsrunde. Eine Anmerkung noch, euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass ja, wie wir schon vorher berichtet haben, die Opposition sich stets gewehrt hat gegen die Einsetzung des Herrn Graulich, denn sie wollten bis heute ja immer noch die Selektoren selber einsehen. Und darum hatte der Herr Konstantin von Notz heute die Ausschusssitzung begonnen mit einem Statement, einem gemeinsamen Statement der Opposition, in dem er erklärt hat, unter welchen Bedingungen sie an der Anhörung überhaupt teilnehmen und dass es auch keine Zeugenverhörung ist oder Zeugenanhörung, sondern lediglich eine Anhörung eines Sachverständigen, die zwar mehrheitlich durch die Große Koalition zustande kam, aber nicht durch die Opposition vertreten wird. Und diese Rechte wollte er berücksichtigt sehen. Das war der Vorbehalt der Opposition. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie denn der Herr Graulich auf euch gewirkt hat. Und ja, wer möchte anfangen?
Er hat hochgradig selbstgefällig auf mich gewirkt. Also die Selektorenliste war in dem Sinne nochmal ein neuer Selektor, da die durch ihn nochmal selektiert wurde, was berichtenswert ist und was nicht. Und das war eigentlich nur eine One-Man-Show, eine Beschreibung der Selektorenliste, wie sie leider nicht würdig ist. Also ich fand es unterirdisch.
Ja, Herr Graulich hat betont, wie sehr er in sich selbst ruht und dass er durch nichts und niemanden zu beeindrucken ist. Auch nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise dadurch beeinflusst gewesen sei, dass er mitten im BND, umgeben von vielen BND-Lern saß und ständig mit Leuten zusammengearbeitet hat, die die Regierungsmeinung vertreten haben. Da war er also hochgradigst von überzeugt. Das hat er dann in einem langen Eingangsstatement von gut anderthalb Stunden in voller epischer Breite dargestellt. Und dann ging es endlich ans Eingemachte, dann konnten die Abgeordneten fragen und ihm vor Augen führen, wo er denn doch möglicherweise beeinflusst gewesen ist und wo das Ganze doch nicht so trug. Auf mich wirkte er, als sei er wirklich davon überzeugt, dass auf Basis von 40.000 abgelehnten Suchbegriffen er jetzt den kompletten Überblick über alle Selektoren hatte. Also es kam ihm nicht wirklich in den Sinn, dass er den restlichen 13.960.000 Selektoren, die da so völlig blind vom BND gesteuert werden, wie wir heute erfahren haben.
Kommen die paar Selektoren.
Ja, die paar Selektoren, dass da eventuell noch andere drin sein könnten. Und das kam ihm so wirklich gar nicht. Er hat sich auch verweigert, noch genauer hinzuschauen, also so wirklich zu prüfen, ob da Einzelpersonen jetzt in ihren Rechten verletzt worden sind. Da meint er, das ginge ja nicht, da hätte er eine Bestandsdatenauskunft machen müssen, um zum Beispiel Telefonnummern zu untersuchen, das stünde ihm ja gar nicht zu. Also wirklich genau hinschauen wollte er nicht. Und er hatte da auch immer eine gute rechtliche Begründung für, warum das genauere Hinschauen nicht möglich sei. Ziemlich komische Show, abgesehen von der Art, die er da so persönlich noch an den Tag gelegt hat.
Also besonders grotesk fand ich heute die Erkenntnis, an die wir erlangt sind durch die Fragestellung der Opposition, dass tatsächlich, Zeugen, die hier im Ausschuss waren, Mitarbeiter in der Mannschaft waren, die diesen Bericht erstellt haben. Und allein daran sieht man doch schon, wie das Ganze beeinflusst worden ist. Also mir fehlen da zum Stück echt die Worte, dass da selbst die technische Beratung in Hinsicht der Bestellung oder Erstellung des Berichtes von Leuten unterstützt worden ist, die wir hier im Ausschuss als Zeugen hatten, und die Bundesregierung nicht die Namen nennen wollte, derer, die daran beteiligt waren, und selbst auch er seine Quellen nicht nennen wollte.
Genau, also vielleicht nochmal, also genau, du hast schon richtig gesagt, dass, er hat eben in BND-Mitarbeiter zu seiner Seite gehabt, und er hat eben diese Untersuchung in Berlin, im Berliner BND-Neubau in der Chausseestraße gemacht. Also er hat dort gesessen, hatte dann mehrere Arbeitszimmer mit einer Küche und hat sich da sozusagen für mehrere Monate eingerichtet und hatte eben ein BND Justiziar, glaube ich, zur Seite, dann eine BND für so eine Schreibkraft und dann eben noch ein BND Techniker oder Ingenieur, genau, der eben die technischen Systeme halt auch erklärt hat. Und ein Thema, was ja gestern Abend schon hoch oder aufkam, war eben dieser Artikel in der Süddeutschen Zeitung, nachdem eben der Kurt Graulich in seinem Bericht Teile von eines BND-Papiers übernommen hat. Und zwar gab es da irgendwelche juristischen Einschätzungen, und die hat er eben übernommen. An einer Stelle hat er wohl noch gesagt, dass, oder hat er geschrieben, dass es die Einschätzung des BND ist, an anderen Stellen aber auch nicht, und hat das halt einfach so übernommen, wo es jetzt, glaube ich, weniger darum geht, ob das jetzt ein urheberrechtliches Problem ist, weil die fanden das vom BND alle ganz toll, dass er deren Meinung übernimmt. Sonst geht dann natürlich eher darum, ob dass es eben nicht gekennzeichnet war, so ganz deutlich, dass es eben von einem BND-Justiziar verfasst worden ist.
Richtig, es fehlt ganz klein im Bericht die Quellenangabe diesbezüglich.
Graulich hat es damit begründet, dass er diese Meinung schon seit Jahren vertreten hätte, hatte dann auch alte Interviews parat, wo er sich dahingehend schon eingelassen hatte. Aber in dem Bericht, in dem er ansonsten alles wirklich mit Fußnoten belegt hat und klar ausgewiesen hat, ist genau das jetzt halt nicht gekennzeichnet. Zur Entstehung des Berichts noch was. Also es ist ein insgesamt dreiteiliger Bericht. Die öffentliche Version mit 263 Seiten um den Dreh. Dann gibt es eine geheime Version oder streng geheime Version, die nur Parlamentariern zugänglich ist. Und dann gibt es noch die Version fürs Kanzleramt. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass eben der öffentliche Bericht schon die Struktur wiedergibt, so hat er es geschildert, und dass Zusatzinformationen dann jeweils im streng geheimen Bericht und weitere Zusatzinformationen dann im Bericht ans Kanzleramt enthalten sind. Und er deutete dann auch an, dass in dem Bericht ans Kanzleramt dann wohl auch Namen von betroffenen Personen genannt werden. Angeblich nicht betroffen seien Journalisten und Grundrechtsträger, sondern nur irgendwie ausländische Namen.
Ob Journalisten betroffen sind, sollte er, wenn dann, darf er, wenn dann, nur in nicht öffentlicher Sitzung sagen.
Da hat er sich einem Trick bedient. Er hat quasi insinuiert, Journalisten seien nicht betroffen. Erst hat er rumgerudert nach dem Motto, da darf ich nur in nicht öffentlicher Sitzung was zu sagen, und hat dann aber so es so aussehen lassen, als sei das nicht so. Ich habe es ihm auch nicht geglaubt. Also allein da jetzt nicht weiter drauf einzugehen, auch die Firmen nicht zu nennen und auch nicht irgendwie konkreter da zu werden und es einfach auf geheim zu schieben. Nee, sorry, das ist nicht die Art von Aufklärung, die wir in diesem Fall eigentlich haben wollen.
Und im Zusammenhang mit den Quellen, die er nicht angegeben hat, wurde er auch angesprochen auf die in der SZ, im SZ-Artikel genannten Abschnitte aus anderen Berichten, die ihm halt nachgewiesen werden konnten, Wort für Wort. Er hat sogar Abkürzungen wohl in diesem Abschnitt anders benutzt, als er sie benutzen würde. Und auf diesen Vorwurf hat er ganz klar und selbstbewusst geantwortet, dass er natürlich Aufgaben delegiert hat und auch Teile des Berichtes, den er aber als Gesamtwerk so vertreten kann. Und er damit aber zugegeben hat und auch öffentlich vertreten hat, dass er nicht alles Wort für Wort selbst geschrieben hat und dass ihm zugearbeitet wurde.
Naja, hat es eben so dargestellt, als sei dieses Berichte verfassen so ähnlich wie die parlamentarische Arbeit. Man habe Mitarbeiter, die einem zuarbeiten, dann fliegen einem die Inhalte und Berichte zu. Er musste sie nur noch lesen und sagen, übernehme ich es wortwörtlich oder will ich was abgeändert haben. Das war so seine Art der Darstellung.
Zu den, wer im Zug gearbeitet hat, er hatte doch auch, ich frage jetzt einfach mal in die Runde, er hatte doch zugegeben nach mehrmaligem Hin und Her und Kreuzverhör und Fragen, dass ein ehemaliger Zeuge des Ausschusses auch mehrere ehemalige Zeugen des Ausschusses ihm zugearbeitet haben.
Genau, und die Frage wurde ja auch von Konstantin von Notz dann direkt an den Herrn Wolf gestellt. Und die Opposition wird jetzt auf die Übermittlung der Namen warten, um gegebenenfalls weitere Schlüsse daraus zu ziehen.
Aber wahrscheinlich sei es auch gar nicht so fragwürdig, dass der Mensch als Sachverständiger war. Du hattest ihn eingangs als Zeugen genannt. Nein, er war Sachverständiger, also eine Sachverständigenanhörung. In dem Sinne, der ist jetzt sozusagen nicht auf einer schuldigen angeklagten Seite. Ich kam leider etwas später, hat mir aber vorher schon mal einen Eindruck gemacht, indem ich in diesen Bericht mal ein bisschen quer geblättert hatte. Und da ist mir doch auch sehr schnell ins Auge gesprungen, die Sache, die auch gestern nochmal auf Netzpolitik thematisiert wurde, dass er in dem Bericht es so wiedergibt, dass viele Punkte, die auf wenig technisches Verständnis von der Sache bei Herrn Graulich oder Expertise, die ihm da bereitgestellt wurde, hindeuten. Also das Beispiel, was wir jetzt so ein bisschen ausgebreitet hatten, war, Telefonnummern werden an der ersten Filterstufe nach der Landesvorwahl 4.9 gefiltert. So. Das ist vernünftig. So, dann hat er auch gesagt, es gibt noch die Hardwareadressen der Telefone und die Nummern von SIM-Karten, die in den Telefonen drin sind, und dass diese auch alle nach der 4.9 gefiltert werden. Nur fangen halt diese Nummern gar nicht, also nach denselben Nummernschema an. Also bei dem einen Nummerntyp wäre es 262, bei dem anderen Nummerntyp kann man gar nicht nach Ländern filtern. So, aber in seinem Bericht hat er das entsprechend wiedergegeben, als würde das so gemacht werden. Und da könnt ihr mir vielleicht nochmal ergänzend sagen, weil in der Zeit war ich nicht da, wie er darauf reagiert hat. Ich hörte so solche Aussagen wie, ja, das käme ja so von der G10-Kommission und deswegen würde das so machen. Also da, für mich schloss sich erstmal die Frage an, wurde ihm Scheiß erzählt oder hat er was nicht verstanden oder beides?
Also erstmal, was du schon gesagt hast, genau, Anna hat da nämlich gestern auf netzpolitik.org einen Artikel verfasst, haben wir auch verlinkt. Da hat sie eben noch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was für technische Details Herr Graulich da scheinbar ein bisschen falsch verstanden hat oder falsch dargestellt hat im Bericht. Und er hat dann übrigens auch, also er hat auch netzpolitik.org wieder mal, wurde wieder mal erwähnt im Ausschuss, und er hat dann irgendwie gesagt, naja, er kann sich gut vorstellen, dass die jungen Kids das irgendwie besser können als er, irgendwie sowas hat, glaube ich, gesagt.
Du sagst ja auch schon Details, also das sind nicht Details, also wir reden hier irgendwie, also im Endeffekt ist in der Wertung zu sagen, gut, im Zweifelsfall, so laut Graulichs Bericht, wurden die Sachen, wo man es nicht sagen konnte oder irgendwie falsch gedeutet hat, alle immer rausgenommen, und in dem Sinn, weil sie sind ja in der Negativliste, also in der ausgesonderten Liste gelandet, insofern könnte man jetzt schlussendlich sagen, alles kein Problem, aber was halt diese Zahlen sagen in dem Bericht ist, dass dieser Mensch, der das prüfen sollte, der auch ein Apparat hatte, allerdings alles BND-Mitarbeiter, wirklich, er hat nirgendwo Bezug, glaube ich, genommen, dass er sich andere externe Hilfe und Facheinschätzungen nennenswert geholt hat, eben so nicht fundiert ausgeführt werden kann. Und ich glaube, Daniel brennt so ein bisschen unter den Nägeln.
Ja, weil er hat, das war echt ein Anteil, den hat er mal halbwegs schlüssig erklärt. Er sagte, ja, bei diesen ganzen Selektorenlisten hätte er mit Excel-Tabellen agieren müssen und das System sei auch insgesamt sehr vorsinnflutlich gewesen und auf einem relativ alten Stand. Und die Problematik mit der 4.9 hat er da hingehend erklärt, dass eben die Treffer, wenn du die Suchen eingibst und wenn du Regeln formulierst, pauschal auf alles 4.9 reagieren. Und im Grunde genommen...
Da brauche ich in meiner E-Mail-Adresse nur eine 4.9 drin haben, genau, und habe gewonnen. Aber genau, das kann ja nicht stimmen. So. Also
das war seine Darstellung, dass eben die Technik so vorsinnflutlich beim BND sei, auch innerhalb dieser Liste, dass eben das dann zum Aussortieren erstmal führen würde und dass auf alle Anteile 4.9 reagiert werden würde. Ja, also es ist echt schwierig aus dem, wie er es da dargestellt hat, wenn man da keine technischen Erläuterungen hat, keine Darstellung, keine grafischen Aufbereitungen, was mich eigentlich schon seit Beginn des Ausschusses wundert, dass mal jemand irgendwie ein Whiteboard aufstellt und mal Zusammenhänge visualisiert und grafisch darstellt. Das haben wir auch noch bei keinem Experten erlebt. Also ich habe es ihm in dem Moment abgenommen, dass der Algorithmus da so schlecht ist, dass eben die 4-9 an mehreren Stellen ausgefiltert wird, ohne jetzt sich konkret auf die Vorwahl zu beziehen. Sebas, wie siehst du das?
Glaube ich nicht. Also ich denke, das ist ein fauler Vorschub, um über Fehler, die dort passiert sind, hinwegzutäuschen.
Wollen wir nochmal kurz die Struktur dieser Selektoren besprechen? Vielleicht kann man es ja so grob nochmal erläutern, also was es gab. Es gab zum einen diese Unterteilung erstmal in Internetselektoren und Telefonieselektoren. Und bei der Telefonie gab es dann, also die ähneln sich ja zum Teil auch, bei der Telefonie gibt es dann die IMSI, also die SIM-Kartenkennung.
Also IMSI ist nach meinem Verständnis in der Karte und die IMEI ist im Gerät verkodet.
Richtig. Genau, richtig. Und dann gab es eben noch die Telefonnummer an sich. Und
sonst gibt es ja, also ist VoIP dann auch schon in den Internetteil gefallen, ne? Dass ja dann Paket vermittelt, Voice over IP, oder ist das jetzt in der Aufstellung auch Telefonie gewesen?
Ja, ich glaube, das war tatsächlich im Telefonieteil. Und da hat nämlich Anna, das hat auch Anna in ihrem Artikel drin gehabt, dass er dann nämlich von, also in dem Telefonieteil von E-Mail-Adressen gesprochen hat. Und letztlich war es aber einfach nur so, dass es eben SIP-Adressen waren, die eben wie E-Mail-Adressen aussehen, aber eben keine E-Mail-Adressen sind, sondern eben Voice over IP-Adressen, also SIP-Adressen.
Aber wir haben einen wichtigen Teil bei diesen 40.000 Selektoren vergessen. Er hat ja gesagt, er hat die sich von vorne bis hinten durchgelesen. Was er aber auch erwähnt hat, war, dass manche Selektoren sich für ihn gar nicht erschlossen haben. Das seien für ihn bunt gescheckte Zahlen und Zeichenketten. Und er zielte da auf Hash-Werte ab, die natürlich erstmal überhaupt nichts sagen und wo er auch nicht darlegen konnte, was sich hinter den Hash-Werten verbirgt und warum der BND die aussortiert hat. Also hat er im Grunde genommen auch von diesen 40.000 Selektoren nicht alles beurteilen können, sondern nur das, was wirklich ganz offensichtlich war. Und sorry, aber das hat aus einer schlechten Stichprobe eine noch viel, viel schlechtere Stichprobe gemacht und es eignet sich überhaupt nicht, dann Ableitungen auf das gesamte Selektorensystem zu treffen und dann auch zu behaupten, ja, der Davis-Filter, der hat funktioniert.
Zu dem Aspekt mit den SIP- bzw. E-Mail-Adressen, die, also diese Telefonieadressen sind ja auch nach dem Schema aufgebaut, Rufnummer at Hostname, was normalerweise eine Domain wie irgendwas.de ist. Ein Host kann auch eine IP-Adresse sein. Und also wir deuteten seinen Bericht so, man muss das wirklich, also technisch betrachtet, als Kaffeesatz lesen, also was er da schreibt, irgendwie betrachten, dass diese Selektoren bezüglich Telefonaten halt eben den Aufbau eher Telefonnummer at IP-Adresse hatten. Und dann schreibt er nämlich im nächsten Satz, da war keine TLD dran, also keine Top-Level-Domain wie .de, was sozusagen ähnlich wie plus 49 für die Telefonnummern dann sozusagen der erste Basisfilter in diesem DAFIS-System für sozusagen deutsche Interessen sind. Und weil, also deswegen habe man die gar nicht erst überhaupt aktiv geschaltet und alles ist gut. So, also ne, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, ist ja alles gut. Aber das zeigt halt einfach schon mal, zu jeder IP-Adresse gibt es ein Registrierungsdatum. So, das ist da, steht in, ist registriert, auf welchem Provider das läuft, in welchem Land der läuft. Manchmal sagt der Provider sogar genau, welcher Kunde das ist. Nennt sich Whois, ist so eine ganz Basisangelegenheit in diesem Internet. Und also, jetzt kann der BND sagen, das ist Neuland für uns, sowas konnten wir noch nicht prüfen, war alles noch frisch und jung, aber das ist ja graulich irgendwie, also da sich nicht weiter bemüht irgendwie, also fand ich jetzt auch nochmal sehr beeindruckend.
Aber um nicht nur auf ihm herumzuhacken, Herr Graulich ist auch ein ganz besonderer Mensch. Herr Graulich ist der Experte, den hier seit Monaten viele Journalisten in Berlin suchen, wo auch Leute der CDU-CSU-Fraktion drum gebeten worden sind, doch genau so einen Experten zu benennen. Nämlich Herr Graulich vertritt genau die gegenläufige Rechtsauffassung von den Experten, den Verfassungsrechtsexperten, unter anderem Hans-Jürgen Papier, der ja quasi der Funktionsträgertheorie eine Absage erteilt hat, nämlich dass Grundrechte im Ausland dann eben noch nicht so ganz gelten. Das wurde heute noch mal ganz deutlich in der Sitzung zur Sprache gebracht, dass Herr Graulich da eher die gegenläufige Auffassung vertritt. Und da habe ich so für mich gedacht, ja, kein Wunder, dass ausgerechnet er dann der Experte für die Regierung werden sollte, um diese Selektoren zu beurteilen. Also ein von vorne bis hinten in meiner in meiner Wahrnehmung vorkonfektioniertes Ergebnis, mit dem zu rechnen gewesen ist. Und das sagt viel über die Qualität aus. Die Bundesregierung hat auf Zeit gespielt und hat jetzt mit 3-4 Monaten graulich Arbeit diese Zeit auch gewonnen.
Absolut. Also das war dann, ja, wie gesagt, ich kam ja später, aber so mein Eindruck von der Vernehmung, ein juristisch absolut großartiges Tennisspiel. Also gerade der Konstantin von Notz, der ja auch sehr gerne in der Jurawelt irgendwie argumentiert, und er hatten sich da ja schöne Schlachten mit untergeliefert. Aber wie er halt auch so darauf beharrt hat zu sagen, das war nicht Teil meines Auftrags. Es gab zwischendrin noch so eine Diskussion, gibt es ja immer diese Beweismittelbeschlüsse, auch einen solchen BND26, wonach Herr Graulich ja eingesetzt wurde. Und er dann irgendwie nicht, also immer darauf argumentierte zu sagen, ja, aber das hätte ich ja gar nicht, ja, da hätten sie mich nicht mehr, so, das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich oder hätte ich nicht prüfen sollen oder ich habe ja nur den Teil bekommen. Und also ich hatte während der Sitzung auch nochmal kurz das Ding aufgeschlagen. Der sagt halt sowas wie JSA, da, was soll ich denn dazu wissen? Oder Iconal, natürlich prüfe ich doch nicht Iconal. Also das sind zwei Begriffe, die in diesem Einsatz, also in diesem Beweismittelbeschluss zu seiner Einsetzung drinstehen. Und dann stellt er sich dahin und sagt, natürlich frage ich nicht zu Iconal nach, ich soll auch Selektoren prüfen. Diese Selektoren sind aufgefallen oder der Grund, Iconal war Grund dafür, weshalb er einberufen wurde. Und sich dann hinzustellen, zu sagen, ja, natürlich gucke ich da doch nicht hin, weil ich habe das, also so genau habt ihr es hier jetzt ja auch nicht aufgeschrieben. So dazu kann, also natürlich frage ich nicht nach, ob Selektoren noch, also einen Aspekt, den wir vielleicht auch nochmal elaborieren sollten, war, der immer wieder kam, das seien ja nur abgelehnte Selektoren aus der Satellitenerfassung in Bad Aibling gewesen. Gleichzeitig sagt Herr Graulich heute aber, ja, wissen Sie, diese Selektoren, die kann man ja beliebig häufig, die nutzen sich ja nicht ab, das werden schon überall dieselben auf der Welt sein, hat er so salopp irgendwie zwischendrin formuliert. Wenn die NSA welche rausgibt an Partnerländer, werden das schon überall dieselben sein. Also könnte man auch sagen, es werden bestimmt auch dieselben sein, wenn sie an Kabelprojekten in Deutschland gehen. Aber sozusagen Kabel, das interessiert mich nicht so. Und, aber es steht auch nirgendwo in diesem Beweisbeschluss drin, dass er sich hier nur auf irgendwie Bad Aibling und Satelliten, also Bad Aibling wurde als Anlass auch genommen, genauso wie da auch Iconal und das JSA drin stand. Aber da war jetzt irgendwie kein Limit auf irgendwie Satellitenaufklärung, und der stellt sich hin und sagt, also das haben sie mir ja nicht gegeben. So, also das heißt, so ein Ernst nehmen dieses Auftrages, den er hatte im Sinne des Parlamentarischen oder der Legislative hier, habe ich da nicht wirklich verspüren können.
Aber um auch wieder was Gutes über Herrn Graulich zu sagen, er ist ein sehr belesener Mann, bloß die Protokolle hat er nicht gelesen. Also er hat im Vorhinein seiner Arbeit hat er sich nicht die Ausschussprotokolle angeschaut. Er kannte den Schwachstellenbericht nicht, mit dem man sich letztes Jahr befasst hat. Er hat punktuell mal Netzpolitik gelesen und war auch bereit, einen Artikel dann quasi zu besprechen. Aber er hat sich wirklich nicht mit den Inhalten und Argumentationen auseinandergesetzt, die die BND-Zeugen hier gebracht haben. Das heißt also, alles, was ihn hätte alarmieren können, wenn der BND versucht, die eigene Rechtsauffassung, die man vorher schon gegen die Parlamentarier nur ganz schwer vertreten konnte, auch ihm unterzujubeln. Das hat er von vornherein ausgeblendet, hat sich mit den Inhalten der Ausschusssitzung nicht befasst und sagte, er liest viel lieber andere Sachen als Sitzungsprotokolle. Das ist für mich keine Unabhängigkeit, wenn jemand so drauf ist.
Immerhin sei es doch aber sehr beachtlich, was er innerhalb dieser 4 Monate zusammengetragen und recherchiert hat. Und Gnade ihm Gott, wenn er noch 2 Monate mehr gehabt hätte, was dann noch Wunderbares zutage getreten wäre.
Mindestens ein Buch von Habermas hätte er dann auch noch gelesen.
Hätte er noch zitiert, ja.
Dann bleibt vielleicht abschließend die Frage für uns, was bleibt von Graulich, was bleibt vom Bericht? Und ich denke, man kann zusammenfassen, die Opposition ist nicht zufrieden. Die geht weiterhin in Karlsruhe mit der Verfassungsklage voran, dass die Einsicht auf Selektoren selber vorgenommen werden kann. Der Bericht ist erstmal draußen, aber ich denke, es geht ganz normal weiter. Und wir hoffen, glaube ich, dass das Thema damit noch nicht durch ist. Nach dem Motto, ist abgeschlossen, gibt es einen Bericht weiter im Programm.
Genau, und vielleicht noch letztes abschließendes Wort von mir zu dieser Thematik. Also er hat ja, es haben einige Politiker auch aus der Großen Koalition durchaus gesagt und zugegeben, dass da offensichtlich Mängel beim BND sind. Und jetzt bleibt eben abzuwarten, ob und in welcher Form die abgestellt werden. Ich würde jetzt zum nächsten Thema kommen. Wir haben es jetzt nämlich auch schon spät und einige wollen auch nach Hause. Es gab dann noch, wie Felix eingangs erwähnt hatte, einen zweiten Zeugen. Diesmal sozusagen wirklich ein Zeuge und nicht nur ein Sachverständiger, sondern ein Zeuge. Und zwar war das der Herr Werner Ader. Das ist ein BND-Justiziar Und der war aus der Abteilung, der ist Referatsleiter und innerhalb der Abteilung ZY, das, die Abteilung ist so für Organisationswesen und Rechtsfragen und Haus und den Haushalt innerhalb des BNDs zuständig. Genau, und der war heute als zweiter Zeuge da. Felix, du willst was sagen.
Ja, genau, vielleicht noch ein paar Details. Er ist seit 1989 beim BND und, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2013 in seiner jetzigen Position. Ja,
Zibas, den nächsten, okay. 1. Dezember 2013, 8 Uhr morgens, guter Laune, genau. Im
Referatsleiter, Justizia und Datenschutz beim BND. Und hat in einer Tagesübergabe den Herrn, wie heißt der gute Mann, Pelzner, glaube ich, beerbt. Und es fand eine tagesaktuelle Übergabe statt, also am Morgen, und das war's dann.
Und diesen Zeugen hatten wir heute gehört von ungefähr 20 bis 24 Uhr, auch wieder hier mit der Zwangspause, weil die Stenografen nach Hause gehen. Es fühlte sich nicht so an, dass alle mit den Zeugen wirklich fertig sind, obwohl die Große Koalition natürlich wieder keine Fragen, also was natürlich, aber am Ende wenig bis keine Fragen hatte und die Opposition das ganze Spiel vorangetrieben hat. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Zeugen nochmal sehen. Mein Eindruck von ihm ist, ja, als Jurist natürlich gewieft und weiß halt, wie er sich auszudrücken hat. Und man konnte sich aber nicht dem Eindruck verwehren, den auch Herr Konstantin von Notz gewonnen hat, ist, dass die BND-Zeugen, die geladen werden, gerade wenn sie auch Juristen sind und sich gut ausdrücken können, immer wieder probieren, gewisse Sachverhalte zu umschiffen. Und erst wenn die Obleute mit genau der Aktenfundstelle kommen, auf die sie sich beziehen, dann setzt das Gedächtnis ein und sagt, ah ja, stimmt, diesen Sachverhalt, ja, das war mir so bewusst. Darauf hat er heute Herr von Notz mehrfach angespielt mit Beispielen, wo er dann am Ende auch sagte, wissen Sie was, dann gebe ich Ihnen mal die Stelle. Und dann konnten wir nämlich auch sehen, dass es so funktioniert.
Genau, und ich würde mal den Vergleich zu Frau K. ziehen, weil die ja auch zuletzt im Ausschuss war, in den letzten Sitzungen. Das war ja die ehemalige Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen, und im Vergleich zu ihr, sie war ja auch, oder sie ist ja auch Juristin, fand ich, hat er aber doch ein ganz anderes Bild abgegeben. Also sie wirkte ja, fand ich, schon sehr, fast schon hilflos und hat dann einfach immer gesagt, naja, irgendwie, ich kann keine Rechtsgrundlage nennen, und ja, wirkte also auf mich zumindest fast schon so ein bisschen, dass sie einem leid tun konnte, weil sie halt irgendwie so ja, so sich so zurückgezogen hat. Und der Herr Ader heute, der wirkte eben ganz anders. Der war halt viel, ja, so wie man sich einen Jurist vorstellt, war halt gewieft, war irgendwie, hat auch ganz klar gesagt, nee, irgendwie, was ist denn jetzt, gehört das jetzt hier zum Untersuchungsgegenstand? Ich glaube nicht, und ich sagte auch nichts zu. Also er hat einfach viel mehr so auf seine Rechte gepocht und hat halt da auch einfach den Abgeordneten, sag ich mal, Paroli geboten.
Ja, er war halt sehr aufgeräumt und hatte seine Stimme sehr gut unter Kontrolle, zumindest gegen Anfang. Das war eine sehr sonore Darbietung, und wie man sich so einen Rechtsgelehrten und Anwalt und Experten vorstellt, und so ging das die ganze Zeit. Das war auch teilweise wirklich einschläfernd. Aber je mehr die Fragen von den Abgeordneten kamen, desto mehr geriet er auch unter Druck. Das konnte man in dem Fall daran merken, dass er auf einmal einen Hustenreiz kriegte und doch immer wieder und in immer kürzeren Abständen anfing zu husten.
Diesen Hustenreiz hat er immer genau dann bekommen, wenn er in Erklärungsnotstand geraten ist. Das hat man ganz klar feststellen können. Wann immer er Erklärungsnotstand hatte, konnte man ein abnormales Verhalten in seiner Körpersprache auch sehen. Der ist immer so ein Stück in sich zusammengesackt und hat dann immer räuspern müssen, um sich neu zu sortieren.
Aber das Räuspern war durchgängig da. Also die Quote erhöhte sich ein bisschen unter Druck. Aber das war durchgängig ein Räuspern. Aber ich würde ihn als einen sehr wertvollen Zeugen einschätzen. Also ich habe ihn als sehr hochintelligent wahrgenommen, der ganz genau weiß, wie er was verpacken kann. Ich war eigentlich erstaunt, wie sehr er von der Linken und den Grünen angegangen wurde, weil ich glaube, das war ein Zeuge, der mit diesem Druck weniger gut umgehen kann. Ich glaube, wenn man ihn behutsamer gefragt hätte, hätte man deutlich mehr Informationen bekommen. Also der ist, glaube ich, unter Druck in einem Druckkessel hat er sich eher verschlossen. Also ich glaube, das war ein bisschen verschenkte Munition. Ich glaube, man hätte mehr Informationen bekommen, wenn man ihn Bitte, Daniel?
Ja. Nein, es war nicht nur sein Husten, es war dann auch in seinem Fingerspiel, Handspiel mit dem Kugelschreiber zu beobachten und ein Zittern in der Hand. Also ich teile wirklich deine Einschätzung, dass er unter Druck war und dass er da nicht wirklich sich drin wohlgefühlt hat. Aber ich glaube, er war nicht bereit, irgendwas zu sagen und hätte auch nichts rausgebracht.
Das werden wir nie erfahren.
Genau. Und als es ihm dann zu heiß wurde, da... In welcher Reihenfolge?
Eisenberg wurde es ihm dann auf einmal.
Genau, ihm wurde es dann auf einmal zu Eisenberg. Nee, Eisenberg war erst total ruhig. Ich habe schon gedacht, Mensch, er ist...
Der Rechtsbeistand genau. Von ihm, genau, der Anwalt.
Genau, von dem sind wir ja ganz anderes Verhalten gewöhnt und er war total ruhig und auf einmal meinte Eisenberg, der Zeuge bräuchte eine Pause und dann meinte auch der Zeuge, dass er eine Pause bräuchte und... Im Anschluss legte Eisenberg dann so richtig los, wie wir es von ihm kennen und stellte dann Antrag, dass das ja total ungebührlich sei, was da an Fragen gestellt wird und welcher Druck auf die Zeugen ausgeübt wird. Und es ging schlichtweg darum, dass Konstantin von Notz versucht hat, den Wackelpudding an die Wand zu nageln und ihn zu einem Ja oder zu einem Nein zu bewegen, zu einer gewissen Aussage. Das hat ihn aber so unter Druck gesetzt, dass er da überhaupt nichts sagen wollte. Und Eisenberg hat dann versucht, unfaire Verfahrensweisen geltend zu machen. Das ist dann aber auch von dem Vorsitzenden Patrick Sensburg abgeschmettert worden. Und dann wurde halt weiter versucht, auf den Punkt zu kommen. Aber letztendlich, es lief, wie es bei den BND-Zeugen immer wieder läuft. Ein nasses Stück Seife kriegst du leichter gepackt als diese.
Genau, und inhaltlich, Daniel, zu dem Punkt, den du ansprichst, das war ungefähr gegen 23 Uhr, als nämlich der Herr Notz ihn ziemlich gut im Griff hatte mit einer Frage, die er partout nicht beantworten wollte, so zumindest die Interpretation von Herrn Notz, was dann so weit ging, dass er in den Raum gestellt hat, die Option Ordnungsgeld beim Vorsitzenden zu beantragen, wenn der Zeuge sich nicht endlich zu der Frage äußert, woraufhin dann der Raum aufwachte, oh, Ordnungsgeld, jetzt wird es gerade spannend, wie er von Notz selber dann bemerkt musste, indem er...
Ein Fuchs!
Im Regierungsviertel.
Ein Fuchs im Regierungsviertel. Da muss man nur mal lange genug
bis
bleiben.
Bis jetzt kannten wir nur einen Wolf.
Schön, der lässt sich auch nicht.
Aber auch hübscher.
Naja. Der Sachverhalt war, wir wollten ja auf die Inhaltsebene kurz zurück. Der Sachverhalt war, Herr von Notz wollte darlegen, oder besser gesagt vom Zeugen hören, ob es einen Zusammenhang gibt, dass er 2013 einbestellt wurde, um einen juristischen Sachverhalt neu auszulegen, und zwar 2013 nach den Snowden-Enthüllungen, weil die aktuelle Auslegung nach Paragraph 9 des BND-Gesetzes nicht mehr funktioniert hat.
In der aktuellen Version aufgrund der Bekanntmachung der Snowden-Enthüllung tragbar war und man jemanden gesucht hat, der die Weltraumtheorie stützt, und er hat heute mehrfach gesagt, dass er diese Theorie stützt, und das lässt darauf schließen, dass sein Vorgänger im Amt, der Herr Pelzer, halt nicht die Weltraumtheorie gestützt hat und deswegen ein sofortiger Austausch in der Position stattfinden musste, um das Ganze irgendwie mit einer Rechtsgrundlage zu untermauern, die er heute hier sehr gut repräsentiert hat.
Aber ich wollte auch bei Felix nochmal anmerken, wo du eingangs zu den Zeugen sagtest, dieses Fragen und Beharren auf Punkten. Also manchmal geht mir dieser Konstantin von Notz fast so ein bisschen, so viel schon fast schon nervig oder fast arrogant, wie er fragt. Aber am Ende hat er irgendwie da, also kriegt er ihn und hat einen Punkt. Und nur dieses vehemente, hartnäckige Fragen, wo sich alle drüber aufregen, wo irgendwie ein Wolf von hinten reinruft, so geht's so nicht, wo ein Eisenberg sagt, also hier Vorhalte und faire Vernehmungsmethoden, und dann irgendwie 2-3 Minuten später, oh, klack. Da fällt dann irgendwie doch noch ein Ei auseinander. So, das fand ich dann doch wieder beeindruckend. Und es ist halt echt schade, dass am Ende von vielen Vernehmungen am Ende wirklich nur noch so zwei Leute da, weil nämlich die beiden also aus dieser Oppositionsecke, also das war in dem Fall eher, naja, Renner, Notz und Ströble, so zwei von den dreien machen dann am Ende noch weiter, während irgendwie schon diverse Fragerunden lang immer von der Regierungsfraktion da irgendwie nie eine Nachfrage kommt. Und es hängt dann wirklich echt nur an diesen zwei Leuten, die dann noch Fragen stellen und sich gerade nicht irgendwie von ihren Marzipan oder ihren Smartphones ablenken lassen. Und das ist echt schade, dass so der Faden so sei dann ist.
Wir haben das bei ganz vielen BND-Zeugen gesehen, dass man sie halt immer und immer wieder unter Druck setzen muss, fragen muss und dass dann am Ende doch noch ein Einknicken kommt. Das ist schon echt bezeichnend für das, was denen da vorgeworfen wird. Wie sagte es Stella letztens so schön, die Wahrheit dauert nicht so lange, ne?
In diesem Sinne würde ich doch einfach jetzt sagen, wir sind durch für heute. Es ist nach 1 Uhr. Zum Abschluss dieser Auswertungsrunde würde ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die dabei sind zur späten Stunde, aber auch bei allen Hörern, die uns so kräftig unterstützen, die Werbung für uns machen und die über uns twittern, unseren Blog lesen, den Blogartikel zum Podcast. Dankeschön dafür. Danke auch an die Spenden, die wir bereits bekommen haben. Und genau, die haben wir investiert in Kaffee und Kuchen heute.
Ja. Vielen lieben Dank.
Vielen Danke. Dank.
Lecker.
Nächste Woche Donnerstag soll dann eigentlich eine Befragung von Edward Snowden per Videostream erfolgen, wie ihr auch schon eingangs in dem Zusammenschnitt gehört habt. Ich glaube aber, wir glauben alle nicht daran, dass es wirklich passiert, weil Snowden hat ja schon öfters gesagt, dass er, wenn er dann aussagen soll, dann auch nach Deutschland kommen möchte. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und die Sitzung morgen übrigens, die wurde verschoben auf den 27.11.
Genau, wir hatten das Spiel ja bereits schon mal vor einem Jahr, wo die große Koalition den Antrag gestellt hat, Edward Snowden im Ausschuss zu hören und das gleiche auch via Videostream, und sie hat den gleichen Vorschlag gemacht und er wird wieder nicht drauf eingehen, weil er hat gesagt, er sagt gerne aus, allerdings nur, wenn er in Deutschland gehört wird.
Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut und ciao, ciao.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.